herzlich willkommen auf der Podcast-Ranch. Hallo Tanja.
Hallo Sylvie.
Ich bin gerade wieder reingeschwappt nach München und quasi mit dir jetzt sofort in die Podcast-Aufnahme. Momentan ist es ein bisschen schwierig mit Terminen. Ich bin froh, dass wir heute wieder zueinander gefunden haben.
Ja, also zurzeit ist es wirklich schwierig, das kann man nicht anders sagen.
Ja, so, aber du hast dir ein Thema heute, ich weiß gar nicht, ob du dir es gewünscht hast oder ob das aus der Community wieder kam. Wahrscheinlich aus der Community.
Kam aus der Community, aber so ein bisschen random, also nicht irgendwie über so ein Story-Sticker, sondern das kam einfach so als Privatnachricht.
Ja, da kann man ja auch nochmal sagen, man darf uns tatsächlich auch anschreiben, auch ja, nicht gerne. Ja,
gerne über unsere Hauptaccounts, die Podcast-Ranch, bedienen leider momentan nur ich, weil sich da die Insta-Seite, weil sich die Sylvie da nicht mehr einloggen kann, warum auch
ich
immer.
Ich habe ein neues Handy, seitdem geht's nicht mehr.
Genau, und deshalb, ich wenn da Nachrichtenanfragen kommen, die nicht als Nachricht aufploppen, sondern so im Background als Anfrage da drin rumschwirren, hängen die da leider manchmal 3-4 Wochen.
Ja, also, aber es gibt ja noch deine Instagram-Seite.
Genau, meine. Also dann besser über Chestnut Border oder über der Sylvie ihre Seite, wenn wir da nicht reagieren auf der Podcast-Seite. Das tut mir total leid, aber die geht ja immer noch unter irgendwann.
Ja, wir versuchen schon zu reagieren. Also ja. So ist es ja nicht. Sehr gut.
Ach schön.
Genau, es ging um das Thema, also ganz grob Ressource, ne?
Genau, also was halt Ressourcen und Privilegien für Hunde bedeuten und wie man das halt für sich so ein bisschen nutzen kann.
Mhm. Ja, dann starte doch mal.
Ja, da frage ich dich doch mal, was für Ressourcen fallen dir denn ein?
Also es kommt immer auf den Kontext an, aber Ressource, die mir sofort einfällt, wahrscheinlich jedem Hundehalter, ist Fressen.
Genau, also Futter? Fangen wir mal mit den objektbezogenen Ressourcen an.
Also
Futter, genau.
Mhm. Sicher auch sowas wie Spielzeug, natürlich Richtig. Jetzt auch nicht bei jedem Hund.
Ne? Genau, und Kauartikel, das hatte ich jetzt mal so aufgeschrieben als objektbezogene Ressourcen.
Ah ja, okay, er wird bei mir unter Futter fallen, siehst du?
Genau, gehen natürlich auch noch Liegeplätze im weitesten Sinne, also so ein Hundekörbchen. Gibt ja auch Hunde, die da sehr pinzig drauf reagieren, wenn ein anderes Tier in ihrem Korb liegt oder ein anderer Hund aus dem Rudel in ihrem
Korb liegt. Ja, oder allgemein Plätze, also Liegeplätze schon auch, ne?
Ja.
Genau. Was als Ressource betrachtet werden kann, weil verteidigt werden kann, ist der Mensch.
Genau, also ich habe halt noch Ressourcen, die so auf die Beziehungsebene gehen. Mhm. Da ist bei mir, habe ich noch mit notiert Sozialkontakte.
Du bist vorbereitet, was ist mit dir los?
Ja, ich habe tatsächlich mal was aufgeschrieben, weil ich sonst kriege ich
es irgendwie zur Zeit nicht hin. Ja, super, aber mich dann fragen spontan, ne?
Sexuelle Kontakte habe ich noch. Also
spannend.
Genau. Liegeplätze und Bewegungsfreiheit.
Mm, okay, ja.
Weil wir wissen ja, dass Hunde sprechen ja mit Hunden auch sehr gerne über Ressourcen. Ja, also deshalb, ich habe es jetzt auch ein bisschen von der Hund-Hund-Konstellation abgeleitet. Und da ist ja so, dass Bewegungseinschränkung unter Hunden ja sehr gerne genutzt wird. Ja,
das ist eigentlich fast normal, ne?
Genau, das ist ja im täglichen, täglichen Kontakt einfach schon, dass die sich bewegungsmäßig einschränken. Und die auch ja sehr gerne über Menschen, über Futter und über andere Sachen diskutieren. Das heißt, die Ressourcen haben halt schon einen sehr hohen Stellenwert für Hunde.
Ja, aber wenn wir da mal kurz zum Menschen springen, ist es bei Menschen ja, glaube ich, fast schon parallel. Ne? Also wenn du mir Essen wegnimmst, Tanja, wird's eng.
Ja, also Hunger, Pipi, Kalt bin ich auch ziemlich angepisst. Das sind die drei Sachen, die gar nicht gehen. Genau, okay. Deshalb Ressourcen/Privilegien nutze ich sehr, sehr viel. Also es ist eigentlich das, was ich am meisten in der Hundeerziehung nutze, ist, dass ich mit Hunden über die Ressourcen und über ihre Privilegien spreche. Ja? Mhm. Und das heißt, wenn zu viel Aufmerksamkeit, ja, dauerhaften Zugang zu Futter und dauerhaften Zugang zu Unmengen an Spielsachen ist kein Problem, wenn du mit deinem Hund kein Problem hast, ja, wenn das absolut tippitoppi läuft. Wenn du aber mit dem Hund innen- oder außenpolitisch ein Problem hast, macht es natürlich Sinn, dass man die Privilegien einfach nochmal durchdiskutiert. Hm. Und das ist auch das, was ich mit meinen Kunden ganz viel mache. Also wenn die im Außen Probleme haben, mit einem Hund, der sehr viel Artgenossen anpöbelt, sehr viel die Beziehung zum Menschen in Frage stellt, indem er einfach die, also einfach respektlos ist und die Führung vom Menschen halt nicht so richtig annimmt, ja, dann ist immer eins der Dinge, dass ich sage, wir müssen über Privilegien sprechen. Und das heißt nicht, dass ich generell ein Problem damit habe, wenn ein Hund jetzt ins Bett kommt oder ein Hund aufs Sofa kommt, ja. Meine Hunde gammeln jetzt, also von 4 gammeln schon mal 3 und eine Katze auf dem Sofa rum, ja. Aber habe ich aktuell keine Probleme, ja. Und wenn ich Probleme habe, ist das das Erste, wo ich drüber diskutiere mit meinem Hund.
Das es heißt, ist ja eigentlich dann nichts anderes als Grenzen neu setzen und
stecken. Genau, und da geht es gar nicht darum, dass man den Hund einfach nicht aufs Sofa lässt, sondern es geht darum, dass der Hund nicht aufs Sofa kommt, wenn der Hund aufs Sofa kommen möchte. Das heißt, immer wenn der Hund mir dann was anbietet, lehne ich dankend ab. Und mache es dann eher so, dass wenn ich Kontakt zu dem Hund haben möchte, dass ich ihn dann explizit zu mir herrufe, dass ich den Kontakt beginne und dass ich den Kontakt beende. Das heißt, das ist das, was ich dann meinen Kunden auch sage. Ich sage, das geht nicht darum, dass du den Hund nicht mehr streicheln darfst, aber du streichelst den Hund nicht, wenn er das einfordert. Habe ich ja 4 von der Sorte, die dann kommen, dich die ganze Zeit stupen. Ja, das ist alles kein Problem. Auf dich drauflegen, ja. Genau, alles kein Ding, wenn du keine Diskussion hast. Und wenn die Respektebene mit deinem Hund total geklärt ist, und die ist bei mir geklärt, ja, also in jeder Hinsicht, ist das für mich gar kein Ding. Ja, ich schicke ja sowieso immer Hunde weg, weil ich einfach kein Oktopus bin mit 8 Armen. Und wenn sich ein Hund dazu entschließt, er könnte jetzt gestreichelt werden, kommen ja alle, weil sie das ja auch nicht ertragen können, dass ein Hund gestreichelt wird. Das heißt, zwangsläufig schicke ich von 4 Hunden einfach mindestens 2 bis 3 wieder weg, ja.
Aber deine Hunde lassen sich ja auch wegschicken. Am massivsten ist eigentlich die Peppi.
Genau.
Also die sagt die dann, okay, dann vor 5 Sekunden hast du, nein, kannst du jetzt vielleicht ja sagen, aber dennoch lässt sie sich einfach davon abhalten oder abbrechen, wie man
das nennen möchte. Ja, und die hat natürlich auch ein sehr gutes Feingefühl für, wie ernst meint die das.
Absolut.
Wenn ich einmal die angucke und sage, Alter, wenn ich dir sage, du pisst ab, dann pisst du jetzt ab, dann legt die Ohren flach an den Kopf und geht auch, ja.
Ja.
Wenn ich so flapsig sage, oh Mann, jetzt geh mal, du nervst, ja, dann grinst die sich ein und sagt, ja, du mich auch. Und dann hängt sie dir halt im Gesicht, ja.
Also, das ist wie beim Menschen. Kannst du mir mal bitte aus dem Weg gehen.
Genau. Und ich sage halt dann beim zweiten Mal, piss ab. Und dann halt auch mit dem dementsprechenden Standing und mit der dementsprechenden Körperspannung und dann fragt die da gar nicht mehr nach. Aber auf jeden Fall ist das, finde ich, ein mega krasses Erziehungstool. Ressourcen und Privilegien. Ich bin jetzt zum Beispiel gar kein Freund von, wir nehmen dem Hund 100-mal das Futter weg. Mache ich prinzipiell gar nicht. Ich habe ja auch nicht dieses Komische, was ganz viele machen, dass sie das Futter auf den Boden stellen und der Hund dann warten muss, bis man es freigibt.
Du hast eine andere Art von Freigabe.
Ich stelle es halt hin. Genau. Also ich bereite es vor und dann so wie die Näpfe stehen, die stehen auch immer unterschiedlich, so nehme ich die Näpfe weg, da hat ja jeder sein und so stelle ich es halt hin. Und mal ist die Pepper die Erste, die es kriegt und mal ist die Chichi die Erste, die es kriegt und mal ist es die Yumi. Aber ich habe jetzt nie irgendwie eine Reihenfolge, dass immer die Ranghöchste zuerst kriegt, ist mir alles scheißegal, ja.
Aber auf das, was ich raus will, ist, du hast ja trotzdem in dem Sinne ein Signal, du sagst ja wahrscheinlich den Namen vom Hund, oder?
Nee, ich stelle den Napf einfach ganz stumm vor den Hund.
Die können ihren Namen am Napf lesen? Mach mich wahnsinnig.
Nee, die stehen halt zu viert nebeneinander und die kennen ja auch die Farbe von ihrem Napf, da bin ich sicher. Außerdem kriegen die auch unterschiedliche Sachen. Also die stehen halt, ich sage jetzt mal, im Halbkreis um mich rum, auch immer in unterschiedlichen Konstellationen. Chichi steht meistens in der 2. Reihe, ja. Okay. Weil die möchte gar nicht so nah an anderen Hunden essen. Die knurrt auch gar nicht mehr, aber die möchte immer so, die möchte lieber in der 2. Reihe essen, ja.
Okay, ja, ist okay.
Aber die wissen auch alle, dass, also da wird mich keiner anspringen oder da hat keiner den Rüssel im Napf, bevor der nicht wirklich auf dem Boden steht, ja? Mhm. Weil da gibt es weder, dass die sich gegenseitig was wegfressen, ja, noch wenn einer fertig ist, hat er den Rüssel im Napf vom anderen. Das gibt's bei mir nicht. Und ich gebe deshalb auch einfach nicht frei, ja. Was es bei mir halt nicht gibt, was auch öfters mal vorkommt und was ich, die Diskussion hatte ich tatsächlich mit dem Pan, ja, dass ich den was hingestellt, also ich habe denen die Näpfe hingestellt, den vom Pan auch für den Pan. Und dann war da noch irgendwas. Entweder, ich glaube, es hat noch was reingesollt, was nicht drin war. Ich glaube, ich hatte noch ein Ei, ein hart gekochtes Ei.
Okay.
Ja. Und das sollte beim Pan in den Napf. Und ich habe das quasi da reingelegt und dann hatte ich den Pan mit den Zähnen in der Hand drin.
Hoppala!
Aber aus so aus dem Nichts, ja? Mhm. Und dann, wie gesagt, bei mir ist das ja, ich denke da ja nicht mal drüber nach, ja? Mhm. Sondern es hat halt einfach so eine Schelle gegeben. Als Reflex, dass das Ding erstmal ohne den Napf durch die halbe Küche geschlittert ist, ja. Und dann habe ich gesagt, glaubt ihr, brennt der Kittel, ja? Und dann habe ich den Napf vor mich hingestellt.
Ja, das ist auch scheiße, ne? Zähne in der Hand.
Ja, das geht gar nicht. Also das einzige Hund, der das jemals gemacht hat, war tatsächlich der Balu.
Ah.
Und da war genau das, ich kann das auch nicht steuern. Tut mir leid, das ist ein Reflex.
Das ist aber auch, wenn du Zähne in der Hand hast, reagierst du. Der eine friert ein, das kann auch passieren.
Ich bin immer im Fight-Modus.
Ja, aber das sind ja
ich bin weder im Freeze noch im Flight, ich bin immer im Fight-Modus. Genau.
Ja, aber da hat ja jeder so seine eigene Lösungsstrategie, aber das ist tatsächlich nicht bewusst, sondern das ist eine Reaktion, ne?
Genau, und dann habe ich das mit ihm einmal durchdiskutiert, dann habe ich gewartet, bis die anderen gefressen haben, dann habe ich die alle aus der Küche rausgeschickt, habe alle Näpfe aufgeräumt, dann habe ich den Napf von Pan vor mich hingestellt und dann haben wir mal kurz diskutiert, über wem gehört eigentlich was und wir diskutieren mal drüber, wann gehst du in meinen Raum rein und wann nicht, ja. Hm. Und dann war das Ding aber auch kein Thema mehr, aber ich würde jetzt nicht bei so einem Hund, der das Thema sowieso schon hat, hingehen und würde dem jeden Tag 5-mal den Napf wegnehmen. Weil damit machst du es ja noch interessanter, ja? Mhm. Sondern ich habe dem ganz klar erzählt, wenn der Boss an deinem Napf vorbeiläuft und der legt da was rein oder nimmt da was raus, warum auch immer, hast du das nicht zu kommentieren. Und wenn du das kommentierst, hast du mit den Konsequenzen zu leben.
Es wird ja leider auch oft, auch im Fernsehen, na, wir kennen die Formate, gezeigt, dass eben dann schon der dicke Handschuh und was weiß ich, die für Schutzmaßnahmen ergriffen werden und das dann immer wieder durchgezogen wird. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so, also ob das so sinnvoll ist.
Ich denke halt,
der Hund steigert sich immer mehr rein, ne?
Ich habe halt immer dieses Bild vor Augen mit der Pepper, als die mit ihrem Knochen in das Welpengehege reingelaufen ist. Mhm. Und denkst so, die Mutter würde sich das in 100 Jahren so nicht bieten lassen. Ja? Hm. Also auch eine Pepper, wenn die am Pan seinem Napf vorbeiläuft, ja, nur vorbeiläuft, weil sie aus der Küche raus will. Und der würde der die Zähne zeigen, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das nicht unkommentiert gelassen hätte.
Ja.
Also das
gehört sich. Einfach es gibt die Grenze und die Grenze sind Zähne irgendwo drin.
Also. Und es geht halt auch nicht, also es war ja auch irgendwie in Woche 2 oder so, das war noch nicht mal am Anfang, ja. Wo ich denke, so, ich fütter dich jeden Tag, es hat dir noch kein einziger Hund das Futter weggenommen, ja? Also ich stehe ja, ich habe dir ja sowieso morgens, habe ich dir immer in der Box gefüttert, da gibt es ja eh keine Diskussion, da sind die ja auch alle separiert, aber nachmittags fütter ich die ja immer in der Küche nebeneinander, ja? Mhm. Und nicht ein, also da stehe ich auch daneben, weil das jetzt auch nicht, es gibt ja keine Eiermehl mehr, die ewig lang gebraucht hat zum Essen, sondern stellst das Futter hin und es ist halt in 3 Minuten erledigt.
Inhaliert,
ja?
Jawohl.
Da die ja auch ihre Portionen auf 2-mal kriegen, kriegen die jetzt auch nicht die Unmengen. Das heißt, das ist ja relativ schnell erledigt. Das heißt, ich stehe dann da und dann räume ich direkt die Schüsseln wieder weg und weiche der Pepper ihr Trockenfutter ein, ja?
Ja.
Für den nächsten Tag. Das heißt, ich kann mit absoluter Bestimmtheit sagen, dass keiner an seinen Napf rangegangen ist. Und was ich zum Beispiel auch nicht zulasse, weil ich es einfach nicht möchte, ist, dass einer aus der Gruppe Näpfe nachkontrolliert. Das mache ich nicht. Ich räume die wirklich, so wie die leer gefressen haben, packe ich die weg. Mhm. Wenn die Pepper als erstes fertig ist, räume ich der Pepper ihren weg, spüle den aus, mache das Trockenfutter für den nächsten Tag rein. Das heißt, die Näpfe stehen auch nicht ewig am Boden und da kann dann jeder nochmal den Rüssel reinhängen und alles auslecken. Das will ich nicht, ja. Also deshalb gab es da für mich überhaupt keinen Grund, warum er da so pissig reagiert. Und dann gab es von mir halt sofort eine Antwort. Also das geht wirklich gar nicht, ja. Nee,
und ist es.
Genau. Und
da kann man leider nicht sagen, ha,
nein, schon, also ne? Da bin ich wirklich nicht weichgespült. Und das sind so Sachen für mich, das kläre ich lieber mit einem Welpen, ja. Und sag dem einmal, das war eine richtige Kackidee, dich mit mir über Essen zu streiten, ja, oder mich zu tackern, nur weil du der Meinung bist, ich würde dir da was rausnehmen. Dabei habe ich ihm was reingelegt, das ist ja sowieso schon bescheuert, ja. Ich glaube nicht. Das überleg dir beim nächsten Mal ganz genau, ob das wirklich, wirklich eine gute Idee war. Weil ich bin halt eher in dem Team, ich setze eine Kultur so vehement, ja, dass ganz klar ist, das ist indiskutabel, ja. Da sind wir wieder bei dem Thema, setze ich eine Korrektur so, dass ich es immer nur mal stoppen kann für einen Moment, dann habe ich eine endlos Korrekturschleife für die nächsten 2 Jahre, weil ich es nie in der Stärke mache, dass der Hund einmal versteht, das ist nicht gewünscht und zwar niemals nicht gewünscht, ja. Und da bin ich halt ganz klar in dem Team, geht gar nicht, ja. Und es war auch nie wieder ein Thema.
Aber viele Kunden können es natürlich nicht so gut und nicht
ja,
so präzise.
Ja, bei mir ist ja, ich habe ja auch, wie ich schon gesagt, dieses Timing-Problem nicht. Ja, ich hätte eher ein Problem, das nicht zu tun, weil das bei mir exakt ein Reflex ist.
Ja, gerade wenn es sowas ist.
Und das ist schon, ich weiß nicht warum, das ist schon immer so gewesen. Ja. Kann dir das mal, auch wenn es jetzt gar nichts zum Thema dazu tut, wir hatten in der Realschule als Hauptfach Hauswirtschaft. Ich habe es gehasst. Ich wollte eigentlich in Technik, aber der Lehrer hat gesagt, er möchte nicht 19 Jungs und ein Mädchen im Unterricht haben. Ja?
Also bei uns gab es nur Hauswirtschaft.
Bei uns gab es Hauswirtschaft, Technik oder Französisch. Und wegen Französisch bin ich vom Gymnasium geflogen. Das war indiskutabel. Ja? Das heißt, Französisch ist gestorben für mich. Das heißt, ich musste dann Hauswirtschaft nehmen. Und dann hatten wir Säuglingspflege.
Okay, also jetzt wird's interessant. Das hatten wir nicht mehr.
Genau. Also da war auch so, wie entsteht ein Kind und überhaupt. Und dann hat sie uns ein Video gezeigt und die Lehrerin, muss man dazu sagen, war eine Altjungfer, die ist 100%ig ungeöffnet zurückgegangen, ja. Und war, ich glaube, wir waren die vorletzte Klasse, die noch unterrichtet hat. Die war, weiß ich nicht, 63, 62, 61, frag mich nicht, ja. Und die machte diese Videokassette in den Videokassettenrekorder, falls für die Jüngeren, es gab mal sowas wie Videokassetten, bevor es DVDs gab, bevor man streamen konnte, ja.
Mit einem Fernseher, der noch nicht flach war.
Und sagte dann irgendwie so, ja, die Geburt von einem Kind oder die Entstehung von einem Kind bis zur Geburt von Anfang an, irgendwie so bla bla. Und dann fing der Film natürlich an mit, die Eizelle wird vom Spermium befruchtet. Und ich sage zu meiner Nachbarin, wie man halt so ist mit 13, da fehlt ja wohl was Entscheidendes, ja? Wie kommt denn die Eizelle dahin? Und die stand hinter mir, die Lehrerin, und ich habe das nicht gesehen oder nicht gemerkt. Und dann hatte die so diese Angewohnheit, dir dann so von hinten so eine Lederklatsche, die irgendwie an ihrem Schlüssel hatte, so ins Genick zu schlagen.
Okay.
Ich habe aber seit meinem 10. Lebensjahr Karate gemacht. Und zwar Vollkontakt-Karate. Und in dem Moment, wo die mir das Ding in den Nacken geklatscht hat, habe ich der halt mit dem Ellenbogen so dermaßen eine aufs Maul gehauen, ja, weil die so hinter mir stand. Ich habe das nicht gewusst. Das hätte ja auch irgendein Kack-Idiot hinter mir sein können, der das mit dem Lineal macht. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass das die Lehrerin war. Ich hätte ja auch eine Schülerin sein können, ja. Ich habe halt einmal Bum Bum gemacht und dann hat es halt richtig gescheppert, ja? Ja, durfte ich eine Woche zu Hause bleiben. Also,
die Lehrerin hat es überlebt.
Ja, die hat halt ein Fällchen gehabt, ja? das Problem ist einfach, dass ich kann das gar nicht steuern. Das ist drin.
Ja, aber das ist, weil du das als Kind gelernt hast. Jetzt wissen wir endlich mal, warum dass du, na ohne Scheiß, das glaube ich ist der Ursprung, warum dass du Korrekturen so genau, so exakt, so mit dieser Energie setzen kannst.
Ja, und vor allen Dingen vom Timing her. Das heißt, ich habe eher ein Problem, sowas nicht zu tun.
Zwischendrin zu atmen und dann zu reagieren, ja.
Ich kann das gar nicht. Das geht so schnell in meinem Kopf. Also da, ich glaube, da ist der Kopf ganz ausgeblendet. Das ist wirklich so, dass mein Auge nimmt das wahr und mein Körper reagiert drauf. Ja. Und
dein Nervensystem ist so programmiert.
Ja, irgendwas ist auf jeden Fall so programmiert, dass ich das schlecht steuern kann. Ja.
Also der Raum zwischen Reiz und Reaktion existiert
nicht. Genau, das ist quasi so ein Raumzeit. Gefälle, ja? Im luftleerer Raum, weiß ich nicht. Also ich schaffe es dann oft noch, das anzupassen an das Gegenüber, wobei das auch schon manchmal schwierig ist, ja? Also ich muss dann schon gucken, dass es nicht so scheppert, dass es den anderen einfach aus den Schuhen haut, weil der ja auch gar nicht damit rechnet, ja? Also ich habe immer wieder in den Seminaren, dass ich den Menschen, allen im Seminar, der Reihe durch einmal eine körperliche Korrektur vormache, ja? Und wenn ich mich dann noch unterhalte mit dem Publikum, aber schon jemand vor mir steht, ja, letztes Mal war das ein Typ. Der stand schon in der Reihe vor mir und ich habe aber mir den Kopf nochmal weggedreht und habe was erklärt. Und der steht so und ich sehe aus dem Augenwinkel, wie der da steht und sich so eingrinst, ja. Und dann habe ich mitten im Satz dem die Korrektur verbraten. Ja? Das heißt, die war gar nicht so super stark, aber der hat halt in der Sekunde einfach gar nicht damit gerechnet. Ja,
ja, Schreckreiz.
Und ich habe ja
beim Menschen.
Genau, und ich habe ja gar nicht das Problem, jemand anzufassen. Das heißt, der hat natürlich auch nicht mit der Stärke gerechnet, aber ich korrigiere natürlich, wenn ich das so bewusst mache, mit Ankündigung, ja, und da steht eine 1,42 46 Kilo Frau vor mir, ja, mache ich natürlich eine andere körperliche Korrektur, als wenn da ein 1,86 Polizist vor mir steht, ja. Aber wenn du da halt nicht damit rechnest, dann ist das schon sehr, ich mache das dann schon so, dass der kurz schwankt, ja. Lustigerweise drehen wir dann das ganze Spiel um, dann müssen die einmal eine Korrektur bei mir vormachen. Und da merkst du, wie schrecklich manche Menschen das finden.
Ja, also ich meine, ich gehöre auch nicht zu den Menschen, die das gerne machen, aber ich habe ja zeitlang Krav Maga gemacht, also meinem Kollegen in der Arbeit, der versucht hat, mir einen Eiswürfel in den Rücken hinten reinzugeben, er hat es überlebt, aber...
Ja, dann scheppert's halt schön da.
Ja, genau, der hat mich dann nur mit großen Augen... Und konnte nichts mehr sagen, ja. Und dann habe ich gesagt, du, sorry, solche Dinge mag ich nicht. Also wenn was in meinem Rücken ist oder so, da bin ich zum Beispiel sehr sensitiv. Ja. Ich merke das und ich weiß, was hinter meinem Rücken passiert und ich reagiere dann. Und das ist auch so ein Zeitpunkt, da kümmere ich mich nicht mehr drum, wer das jetzt ist und warum und ne, also... Das ist bei mir auch als Reaktion festgelegt, aber weil ich es auftrainiert habe, ne?
Also genau. Aber das nur mal so am Rande, ja. Also da ist halt diese Ressourcengeschichte. Ich finde, man kann da halt sehr viel mit arbeiten, mit erwirken, mit in der Erziehung ist es ein geiles Tool, ja. Egal, ob es da jetzt um Futter geht. Auch Spielzeug, ich mache ja relativ früh mein Abbruchssignal über aus, ja. Das heißt, was mache ich? Ich spiele mit dem Welpen und dann beanspruche ich innerhalb von einer Sekunde das Spielzeug für mich, die Ressource, und erkläre dem ganz schnell, mein Freund, wenn ich sage, du lässt es los, dann lässt du das los, ja. Und so ist es ja auch mit Bewegungseinschränkung, also meine Leinenkorrektur und auch diese Diskussionen am Kofferraum um Räume ist ja auch nur eine Bewegungseinschränkung und das ist mein Raum und bevor ich dir keine Einladung schicke, gehst du da einfach nicht rein und wenn du da reingehst, dann zeige ich dir, wie unangenehm das wird, ja. Einfach um halt dieses den Leuten ein Tool zu geben, um ihr Standing ein bisschen hoch zu hieven dem Hund gegenüber, ja, und dem halt, ja, um diese Ressourcen einfach, ja, wer bestimmt die Richtung und Tempo, ja. Wer diskutiert um Räume, komm in meine Ressource, wenn ich dich einlade. Wenn du ohne Einladung in meine Ressource kommst, dann schicke ich dich wieder weg, ja. Mal netter und mal nicht so nett. Bei mir macht es ein bisschen die Energie aus, mit dem das Gegenüber kommt, ja. Hab das bei Pferden zum Beispiel ganz viel, wenn ich irgendwo stehe und dann kommt so ein Pferd in meinen Raum rein. Dann gibt es ja Pferde, die kommen so ganz langsam und schnüffeln dich so an. dann schiebe ich die ganz langsam mit der Hand, schiebe ich das Gesicht aus meinem Gesichtsfeld, sage ich mal. Wenn die aber kommen wie die Itchy, weißt ja selber, ja, dann klatscht's halt. Dann haue ich den aber wirklich mit der flachen Hand so dermaßen auf die Backe, dass ich sage, das tust du nicht nochmal. Mit der Energie kommst du nicht in meinen Raum rein. Ja?
Auch da gibt es ja einfach unterschiedliche Charaktere bei den Pferden. Wobei bei Pferden finde ich persönlich Räume nochmal eine andere Bedeutung haben wie bei Hunden. Ich weiß nicht, wie du das empfindest.
Naja, bei Pferden, sage ich mal, bei denen macht es halt noch einen mega krassen Unterschied, an welche Stelle du in den ihren Raum kommst.
Ja.
Kommst du am Kopf oder am Heck? Sind die relativ entspannt, weil am Heck können sie dir eine verbraten, über den Tritt, am Kopf können sie dich beißen. Kommst du aber an der Flanke an, quasi der ungeschützten Stelle, wo die Organe liegen, da sind die aber auch sehr ungehalten, ja. Deshalb, wenn was schnell in den ihren Raum reinkommt, an eine Stelle, die ungeschützt ist, dann drehen die dir entweder den Arsch zu oder den Kopf zu und dann halt dich fest. Also da kriegst du halt dann auch eine schnelle Reaktion, sag ich jetzt mal, ja. Deshalb, also... Ist ja bei allen Lebewesen so. Also wenn du jetzt irgendwo am Bahnhof stehst, wir haben es ja jetzt wieder gerade in Hamburg, ja, diese Messerstecherei, diesmal war es eine Frau, ganz ungewöhnlich, sage ich jetzt mal, ja. Aber wenn du jetzt irgendwo am Bahnhof stehst oder an der Bushaltestelle, ja, und es kommt langsam jemand zu dir her und nimmt dich in den Arm, dann hast du ja Zeit, dann guckst du den an, dann denkst du schon, hä, was will der, kenne ich den nicht, ah ja, guck mal hier, alter Schulfreund. Und dann umarmst du den auch oder machst so ein Gesicht, dass der denkt, okay, Umarmung ist jetzt vielleicht gerade nicht so gewollt, ja. Aber wenn jemand von hinten, schräg von hinten rennt, auf dich zurennt, ja, das macht dir auch bei einem Menschen kein gutes Gefühl.
Nein. Absolut.
Da drehst du dich auch um und denkst, Alter, das überleg dir mal, ob du so auf mich zurennst oder ob du nicht gleich anhältst, weil ich dir einmal ganz kurz so eine vom Kopf hau, dass du safe anhältst, ja? Also, das ist, die Diskussion hast du ja, das würdest du ja auch bei einem Menschen uncool finden, ja? Umso weniger verstehe ich, warum sich das viele von ihrem Hund gefallen lassen. Auch wenn ich mal laufe irgendwo und da kommt, tut mir leid für alle Golden Retriever-Halter, ja? Da kommt so ein Goldi in Endgeschwindigkeit auf mich zugebrettert.
Das kommt halt leider öfter vor.
Unangeleint. Und inzwischen, genau, und inzwischen mache ich so, muss man ausprobieren. Ich renne ein Stück auf den zu. Und zwar mit so ganz kleinen, ganz schnellen Schritten. Und dann mache ich einen großen Schritt und springe einmal so mit beiden Füßen auf den Boden und mache mich dabei groß. Alter, der haut die Bremse rein. Da kannst du aber mal gucken.
Ich bin ja da eher so der Schaffner-Typ. Weißt du, Hand ausstrecken und so. Und also ich baue da einfach meinen Präsenzraum an. Also ich habe da.
Ich gucke halt immer Bewegung mal so, drin. Ich probiere mich halt bei so Situationen gern aus. Bei mir kommt es ja eher mal in einem Training vor, weil wenn ich meine Hunde dabei habe, habe ich immer andere Probleme, wenn da was angeballert kommt. Ja.
Ja.
Aber damit kann man ja mal. Bisschen spielen und mal ein bisschen gucken. Gott, hier wird es immer dunkler, ey. Ich sitze hier gleich, ich muss mal kurz das Licht anmachen. Ich sehe gar nichts mehr.
Bitte schenke uns die Erleuchtung.
Ich weiß nicht, ob ich die euch noch schenken kann. Ja, also deshalb, ich finde halt diese Privilegiensache schwierig, wenn dem Hund immer so alles zur Verfügung steht. Also ich finde auch schwierig, wenn Leute dem Hund das Futter so dauerhaft den ganzen Tag rumstehen haben. Also ich weiß nicht, frag mich dann halt, warum, ja.
Ja, kann ja auch zu Magen-Darm-Geschichten führen, also das ist dann noch das Weiterführende, ja.
Genau.
Wenn die ständig permanent zu
viel. Oder auch, wenn die so eine Spielzeugkiste haben, wo der Hund sich den ganzen Tag daran bedienen kann, ja. Also, ja, natürlich kann man machen, wenn man jetzt keinen Junkie hat und ein Hund, der nett ist und der so keine Probleme macht, aber ansonsten für alle, die halt, ich sag mal, so bestimmte Probleme mit ihren Hunden haben, ja, einfach mal drüber nachdenken, ob das sinnvoll ist, ja, diese Teil der Ressourcen so einfach wegzugeben und Privilegien einfach so ins Blaue zu verschenken oder ob es nicht Sinn macht, das ein oder andere mal mit seinem Hund zu diskutieren, ob das wirklich so sein muss, ja.
Die Geschichte mit dem Kofferraum haben wir ja sehr, sehr oft. Kriegen wir oft auch erzählt oder wird oft trainiert. Was mir eigentlich wichtig ist, ist nicht nur der Raum, sondern dass der Hund zur Ruhe kommt, bevor er aussteigt. Weil es wird oft so trainiert, dass du dich davor stehst, quasi blockierend vor den Hund und der Hund beruhigt sich aber nicht. Und du wartest es einfach auch nicht ab und irgendwann geht er raus und du hast das, also das dreht ihn eigentlich noch mehr hoch. Ne? Ja, das ist mir halt nur wichtig, wenn ich sowas mache.
Ich mache es ja nicht Hund, so, ich korrigiere den ja wirklich rückwärts.
Ja, ja, schon, aber du hast ja dann trotzdem, wir reden ja auch über Erregungslage, in dem Moment, wo du
hat korrigierst. Hat er nicht mehr, ich so. Sehr beschwichtigt.
Ja, genau. Deshalb, aber es ist so allgemein nochmal so ein Ding, wenn man solche Sachen trainiert, die Erregungslage vom
Hund. Alles, also alles, alles, was wir trainieren, das hatten wir jetzt bei den letzten Seminaren auch, dass du mit einem Hund arbeitest und wenn du dann, ich sage jetzt mal, so einen Hibbelhund hast, ich habe ja auch einen hier neben mir liegen, ja, der eher so von der Reizschwelle her echt schwierig ist, ja, da noch mehr mache ich alles in super Slow Motion, ja.
Mhm.
Das heißt, alles, was ich tue, mache ich mit einer Mega-Pause, ja.
Mhm.
Das heißt, der steigt super langsam aus dem Kofferraum aus. Wenn der am Boden steht, dann sammle ich mich nicht und laufe los, sondern dann stehe ich da erstmal eine Minute und guck mal. Mhm. Erkläre ihm, ich möchte nicht, dass er schnüffelt, ich möchte, dass seine Aufmerksamkeit bei mir ist. Dann bringe ich den immer erstmal in eine Position, die schon günstig für mich ist. Das heißt, ich laufe nicht los, wenn der Hund schon durch Kofferraum zumachen und ich drehe mich hier hin und ich drehe mich dahin.
Mhm.
Und der Hund sitzt schon eine halbe Länge vor mir, laufe ich gar nicht los, weil dann ist er ja schon, hat er mich schon überholt, bevor wir überhaupt losgegangen sind. Das heißt, ich fasse den dann an, schiebe den nach hinten, sage ihm erstmal hinten. Ja, und dann laufe ich auch nicht sofort los und ich gucke mal, was macht der aus dem Händen? Bleibt der da? Oder wenn ich jetzt einfach erstmal nur stumpf stehen bleibe, ist der sofort wieder bei mir vorne, dann schiebe ich den wieder hinten hin, sag wieder hinten. Das heißt, ich mache alles so mega krass zeitverzögert, ja, und versuche erstmal diese ganze, wir gehen jetzt spazieren, Situation komplett runterzubrechen auf, das dauert 10 Minuten, bis wir überhaupt irgendwo sind, ja.
Wo ja, du
wir
entschleunigst sonst, im Prinzip.
Ich entschleunige es, aber sowas von krass, ja.
Mhm.
Das ist natürlich schwierig für Menschen, die alles so unter Zeitdruck machen müssen, ja. Wenn du natürlich in der Mittagspause nur eine Stunde hast, und du diskutierst da schon eine Viertelstunde am Kofferraum, ja, mit dem Hund, dann haben die meisten da echt einen innerlichen Konflikt. Und ich sage immer, Leute, das, was ihr mit dem da macht, ist mega anstrengend für den. Das ist anstrengender als die 10 Minuten, die ihr jetzt mit dem gelaufen werdet, ja. Natürlich soll der nach auf seine halbe Stunde Spaziergang kommen und der soll sich lösen und alles. Aber das ist für den anstrengend. Diese Diskussionen sind für die Hunde krass anstrengend, ja. Das ist ja keine tote Zeit. Der sitzt ja nicht da und zählt Grashalme, ja?
Nee, er lernt eigentlich gerade was. Und zwar genau. In einer Erregungslage, in der er lernen kann.
Genau. Und ich mache halt dann immer so, auch wenn die jetzt so treppeln, ja, an der Türe.
Mhm.
Wenn du jetzt nicht vom Auto losgehst, sondern von der Haustüre, hast halt immer zwei Möglichkeiten, ja? Und ich mache total gerne immer die Möglichkeit, je mehr der treppelt, umso weniger mache ich.
Ja.
Das heißt, ich ziehe Schuhe an, der steht schon vorne an der Haustür, dann setze ich mich wieder hin.
Mhm.
Dann warte ich, bis der Hund komplett entnervt, der steht dann erstmal wie ein Presser an der Türe und denkt, wo bleibt die dumme Alte, ja? Und dann guckt er mich irgendwann an, wie ich auf dem Sofa sitze. Und dann Pepper rollt dann wirklich mit den Augen, ja? Und sagt, was denn jetzt? Hast du demente Kuh schon vergessen, dass wir spazieren gehen wollten? Und irgendwann ist die genervt und legt sich wieder hin.
Mhm.
Dann laufe ich wieder zur Türe. Mhm. Rennt die schon an mir vorbei, bevor ich da bin, drehe ich und setze mich wieder hin.
Mhm.
Das heißt, ich versuche erstmal den Hund dazu zu kriegen, dass er selber merkt, über Try and Error, je mehr er Stress macht, umso weniger passiert hier.
Mhm. Aber auch da bringst du Ruhe rein.
Ne? Natürlich, aber es gibt Hunde, die können diesen Gedankengang nicht verstehen. Da kriegst du es nachher nur über Rituale hin, indem du es rituell wirklich so zerhackst in lauter so kleine Stücken, ja, dass der weiß, er muss dann im Hausgang, wenn du jetzt in der dritten Etage wohnst, auf jeder Etage muss der sitzen und warten, bevor die nächste Stufen runtergeht. Dann ritualisierst du es halt so utopisch, dass der irgendwann weiß, ich brauche da nicht runterbrettern, ja, sondern der macht dann schon so, jetzt gehen wir die Strümpfe, dann müssen wir anhalten, dann gehen wir die Strümpfe, dann anhalten.
Hauptsache, er macht's.
Genau. Also
geht auch ohne Lust, sage ich
immer. Genau. Alle, die, ich sage das meinen Kunden immer, alle, die das über Präsenz nicht können, einen Hund so zu führen, wie ich und wie du das vielleicht tust, müssen es über Beharrlichkeit tun.
Ja, über immer dieselben Abläufe. Du, es gibt ja auch Hunde, die brauchen, wie, keine Ahnung, Finanzbeamter, immer dieselben Abläufe. Na, es gibt ja da auch verschiedene Charaktere. Also ich habe einen Hund im Training gehabt, der einfach explizit und auch minutengenau seine Abläufe braucht, sonst kriegt er die Krise. Na? Mhm. Da kann man dann aber versuchen, diese Räume, die ja nicht da sind, genau, ein bisschen zu dehnen. Und deshalb, mir ist halt immer wichtig, welcher Charakter an Hund steht denn überhaupt vor mir?
Ja, also das ist bei mir auch. Ich fütter schon, ich sage jetzt mal grob, da ich ja meine Abläufe habe, ich bin ja auch so ein Mensch, der relativ straight seinen Tag durchstrukturiert. Und bei mir ist ja auch kein Unterschied. Ich stehe ja am Wochenende fast zur selben Uhrzeit auf wie unter der Woche. Ja.
Genau, ja.
Deshalb kriegen meine Hunde, ich sage jetzt mal morgens zwischen, also grob zwischen 8 und 9, ja. Aber ich hatte das auch schon, dass ich dann, wenn es jetzt halt immer um 8 gab, dass ich dann Hunde hatte, die haben mich ab 7 genervt. Und dann haben die mich ab 6.30 Uhr genervt. Und dann haben die angefangen, mich um 6 zu wecken, nach dem Motto, jetzt könnt eigentlich schon Essen geben, ja. Also, wenn du so einen im Rudel hast, herzlichen Glückwunsch. Dann würde ich einmal um 10 füttern, einmal um 8 füttern, dann um 9 füttern. Dann würde ich es ganz krass hin und her pingen lassen, ja. Bei mir ist es schon relativ geradlinig, ja. Aber wenn ich jetzt weiß, ich fahre, keine Ahnung, wenn ich jetzt wirklich am Donnerstag schon nach Schweden fahre, alleine,
ja.
Dann werde ich, und ich fahre hier um 6:30 los, dann kriegen die halt um 6:30 statt um 6:30, ja?
Ja, klar. Weil du
oder
ja
wenn ich schon losgefahren bin und sage, ach komm, ich fütter die, wenn ich das erste Mal anhalte, richtig zum Spaziergang, kann sein, die kriegen nicht um 9:30, dann kriegen die halt um 10:30, ja? Also das ist immer drin.
Ja.
Und Pepper guckt mich dann so ein bisschen vorwurfsvoll an, ja? Aber die machen nicht mehr, ja. Also auch da zum Ende, also ich finde so Hunde, die einen sehr hohen Erwartungsdruck haben und die so vom Nervenkostüm her sehr unter Druck stehen, da sage ich den Leuten immer, mach alles ganz langsam, ja. Auch gestern die Kundin, die bei mir im Training war, der Hund hat sehr viel Tempo gemacht, ja, sie war aber auch so ein Typ. Und ich also für mich, ich kenne das Problem, wenn ich spazieren laufe, deshalb haben wir bei dem Campdog-Seminar, bei dem ersten, uns auch in 2 Gruppen aufgeteilt. Mir fällt es krass schwer, so ganz langsam spazieren zu laufen, ja. Dann fange ich an, wie ein Pferd, immer so Volten zu laufen, weil ich immer denke so, oh, in dem Tempo kann ich nicht laufen, ja. Aber bei den Menschen sage ich dann auch, wenn du einen Hund hast, der so krass nach vorne geht, musst du dich ganz langsam bewegen. Und habe die Kundin gesagt, du musst langsamer laufen, ja, wie so eine Schallplatte, weil ich kann das voll nachvollziehen. Mir fällt das auch krass schwer. Ich war vor kurzem mal spazieren mit jemand, der fußkrank ist. Oh, ich wollte mich erschießen nach 20 Minuten, ja, weil das mir so schwer fällt. Der war natürlich langsamer. Ja, und dann, weißt du, wenn jemand Knie hat oder so, oh, es ist gruselig. Es ist wirklich für mich, glaube ich, anstrengender als für den, ja.
Aber wir sind ja froh, dass dir nichts fehlt und du so schnell unterwegs bist.
Aber deshalb sage ich immer, da kann man so viel machen an so Kleinigkeiten, ja?
Ja.
Und wie wir auch schon gesprochen haben, wenn du dann am Telefon jemand hast, oh, mein Hund ist so aufgeregt, der kommt nicht zur Ruhe. Und dann steigt eine Frau aus, wo du nach 10 Minuten denkst, alter Schwede, ey. Da weißt du genau, was der Hund für ein Problem hat, ja? Der ist halt genau wie die Besitzerin.
Ja, und viel ich immer, so ist kauf es aber gar nicht bewusst, ne?
Ja, also, und dann muss ich sagen, Alter, du bist ja genauso. Ich sage, komm mal runter, atme mal, setz dich mal hin, halt mal kurz die Luft an. Ja, wenn ich mal nicht zu Wort komme, da weißt du, dass jemand echt Fahrt aufgenommen hat, ja?
Das auf jeden Fall, definitiv. Ja, aber wie gesagt, das ist ja auch Kernthema meiner Arbeit, dass ich mir den Menschen dann angucke, wenn er sagt, er hat mit seinem Hund ein Problem.
Und, ja, und letzten Endes, ich hatte dir die Nachricht halt ja so krass geschickt, ja. Wenn du dann so Nachrichten kriegst, dass sich jemand nach einem Seminar mit seiner narzisstischen Mutter das erste Mal auseinandergesetzt hat und halt mal der die Paroli geboten hat, dann weißt du, dass es eigentlich ja Menschencoaching ist auf ganz vielen Ebenen, ja.
Das ist sowieso so, weil Hund und Mensch sind ja immer noch ein Team und so siehst du das ja auch, ne? Also die haben ja sogar denselben Lebensraum.
Ja, und manchmal sage ich, guck mal, der Hund spiegelt dich und manchmal spiegeln die Menschen ihren Hund, wo ich denke so, ja, du benimmst dich genau gleich, vielleicht solltest du mal als gutes Beispiel vorangehen, ja. Also es ist schon, ich brauche immer ein bisschen, um mich dann so einzufühlen und zu gucken, wen habe ich da eigentlich vor mir als Mensch, wen habe ich da vor mir als Hund, wo ist denn ihr Problem, wo, an welcher Stelle verlieren die sich denn im Gespräch, ja. Und letzten Endes sind es aber immer so dieselben 2, 3, 4, 5 Sachen, an denen du arbeitest, ja?
Ja gut, bei mir ist es ein bisschen anders gelagert.
Bei dir ist der Schwerpunkt halt ein anderer, ja.
Genau, bei mir ist der Schwerpunkt ein anderer, genau. Aber dennoch gleichen sich Dinge, ne? Also wir kochen ja auch nur mit Wasser, ne? Also wir haben ja nichts neu erfunden.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir das Ressourcen-Privilegien-Ding abgearbeitet, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Wie immer hoffentlich auch von allen Seiten gut beleuchtet, so dass ihr euch, die ihr uns so fleißig zuhört, einfach auch ein bisschen was mitnehmen könnt für zu Hause. Genau. Dann wünschen wir euch da draußen eine wunderschöne Woche. Tanja, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
Tschüss. Dir auch. Tschüss.